Herzlich willkommen zu Roberts Begeisterungsfragen. Das sind 16 Fragen, um einen Menschen besser kennenzulernen. Und wir werden heute einen sehr interessanten Menschen kennenlernen. Und das wird Heidrun Macherei sein. Und Heidrun Macherei ist aus Düren und die ist in deutschen Unternehmen als Coach für Selbstständige und Akademiker unterwegs und unterstützt als empathische Sparringspartnerin die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Coaches. Hier verbindet sie ihre Ausbildungen in der Wirtschaftswissenschaft und der Psychologie und ihr Motto lautet: Zuerst persönlich wachsen, damit dann das Unternehmen wachsen kann. Und wenn sie nicht arbeitet, ist sie auch noch als leidenschaftliche Tänzerin aktiv. Herzlich willkommen, liebe Heidrun.
Hallo, lieber Robert.
So, jetzt ist natürlich die erste Frage, habe ich dich überhaupt richtig beschrieben oder war es zu viel, fehlte noch was oder hat es gepasst?
Ich bin begeistert. Sehr, ja. Sehr schön. Aber ich kann natürlich maximal was ergänzen, aber...
Ja, gäbe es noch was zu ergänzen?
Also ich mache ja Coaching, Business Coaching, hauptsächlich für Selbstständige, aber auch Fach- und Führungskräfte für den Bereich persönlicher Entwicklung. Mhm. Und genau, verbinde da einmal die Wirtschaftswissenschaft, die ich zuerst studiert habe, mit der Psychologie, die ich als zweites nochmal mit Mitte 30 aufgesattelt habe und meine Coaching-Ausbildung.
Ja, okay. Also normalerweise müsste ich jetzt sofort fragen, kriegst du den Hals nicht voll? Ich habe ja nur BWL.
Ehrlich gesagt, ja. Selbstverständlich heißt es ja, ja immer.
Ich frage das jetzt. Das ist gar nicht die erste Frage, das ist die nullte Frage, aber das frage ich dich jetzt. Also ich bin ja so ein Schmalspurwissenschaftler. Ich habe ja mein BWL gemacht und habe Psychologie, lerne ich nur durch Podcasts, durch meinen Lieblingspodcast, Betreutes Fühlen. Aber du musstest unbedingt noch Psychologie nochmal draufhauen irgendwie.
Ich musste das unbedingt für mich machen. Ich habe mich damals mit Mitte 30 und einigen Jobs und einer Excel-Tabelle nach der nächsten gefragt, habe ich mal das Richtige studiert oder hätte es was anderes sein sollen? Und dann habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, sage ich mal, auch vielleicht so aus privaten Hintergründen. Und die Psychologie ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und dann habe ich gesagt, mit Mitte 30 an der Fernhochschule mache ich das nochmal. Und ich hätte, glaube ich, damals nichts Besseres tun können, weil ich habe nach Jahren und wirklich fast Jahrzehnten meinen Traumjob gefunden im Coaching. Und schön. Ich kann mir nicht vorstellen, ohne Psychologie zu coachen, weil ich sehr viel mit meinen Klienten auch zurückgucke, in die Vergangenheit zurückgucke, sehr viel auf Reaktionen. Also ich mache vieles zwar online, aber viel auf Reaktionen gucke und schaue, wo frage ich nach, wie weit kann ich noch gehen, wo kann ich noch die Frage stellen und wie reagiert der Klient. Und ich fände das ohne einen psychologischen Background schwierig.
Ja gut, hast recht. Also das ist sicherlich richtig. Bei mir ist das so, ja. Also ich habe mal drüber nachgedacht auch. Also ich habe das wirklich so, weil ich beschäftige mich ja auch ganz viel mit Menschen und mit solchen Themen. Und ja, dann dachte ich, komm, also ich war auch als Coach unterwegs, auch so, und dann dachte ich, Mensch, ne, Psychologie müsstest du eigentlich und so. Und ich fand es auch super spannend. Und dann war ich, meine größte Erkenntnis war eine Psychologievorlesung. Da bin ich über die Tochter einer Freundin hingekommen. Ja. Und das war Arbeitspsychologie an der Ruhr-Uni in Bochum. Da war ich als Gast mal, 2,5 Stunden Vorlesung. Und die Geschichte erzähle ich häufig auch im Seminar. Und dann haben die 2,5 Stunden, ging es immer um Motivation am Arbeitsplatz. Also wie motivierst du Menschen? Mhm. Und dann haben die immer so Motivationstheorien. Und das war, die Psychologen rechnen, machen ja sehr viel mit Statistik und Studien und rechnen dann ganz viel auf. Und das war ganz viel F von X, also mathematische Formeln. Ja, ja. Weil hier Motivation und da irgendwie Arbeitseinsatz und da irgendwie. Also 1000 Faktoren, die da eingerechnet haben. Die haben 6 oder 7 Motivationstheorien, haben die beschrieben. Oder okay. Hat die Professorin beschrieben und ich habe keine davon verstanden und am Ende kam dabei raus, nach 2,5 Stunden kam die Erkenntnis von diesem ganzen Bums raus und jetzt halte ich fest, bahnbrechend, zufriedene Mitarbeiter bringen bessere Leistungen. Das kam dabei raus und da wusste ich, das war eine Offenbarung, das war wie in Blues Brothers, ich habe das Licht gesehen, da wusste ich, ich muss nicht Psychologie studieren, weil das hatte ich eigentlich vorher schon gewusst. Und das ist ja, es sind ja so viele Binsenweisheiten, die da rauskommen. Ja. Und die werden dann nochmal bewiesen, was ich für sehr gut halte, dass man nicht nur sagt, ja, ich habe so das Gefühl oder man sagt oder so, also dass sie da schon sagen, nee, wir haben da eine Studie zu gemacht und haben irgendwie 100 Leute gefragt und so weiter, so und auch Alternativgruppen, wie heißen die anderen Gruppen, die
ja, gerne Alternativgruppen oder weiß
ja,
ich nicht. Wir fragen Gruppe A und Gruppe B
ja,
oder
genau, ne? So. Ja. Also so eine Vergleichsstudie sozusagen, ne? So.
Ja,
und das finde ich auch gut, das wissenschaftlich zu machen, aber letztendlich dachte ich, so tief will ich gar nicht da rein, ne? Und dann habe ich es eben nicht gemacht. Aber ich verfolge natürlich Psychologie auch sehr interessiert und bin auch in vielen Newslettern mit dabei, wo ich mich eingeklinkt habe und dann kriegt man so ein bisschen mal psychologische Erkenntnisse. Aber da hast du mit Sicherheit mehr drauf als ich. Aber jetzt kommt die wichtigste Frage im Interview. Das ist nämlich die erste Frage.
Bitte.
Das war ja jetzt alles nur das Vorgeplänkel. Die erste Frage lautet, was ist für dich das am besten belegteste Brot? Bin ich sehr gespannt.
Ja. Ich bin Salami-Fan zu meinem, was heißt Ungunsten, muss ich das gestehen. Körnerbrötchen würde ich sagen mit Salami, Salat und ja, Butter drauf.
Ja, also aber erst die Butter.
Ja, wenn ich es selbst schmiere, ja, ich kaufe es dann gerne beim Bäcker, der es für mich geschmiert hat.
Ach so, ja, genau, die haben ja immer so eine schöne Auswahl, ja. Und Salat, welcher Salat oder ist egal?
Grün, Gurke, Tomate. Weil ich muss gestehen, also Brötchen selbst, wenn ich mir selbst ein Brot mache, dann mache ich mir da weniger Mühe, sondern aufgeschnitten und abends sehr gerne mit Mett, ne? Typisch rheinländisch mit Mett.
Oh, sehr schön. Auch Zwiebeln, richtig?
Nee, das nicht.
Das nicht, okay. Weil das richtige Mettbrötchen ist ja Pfeffer, Salz, Zwiebeln noch ordentlich drauf, ne? Damit es richtig
knallt. Ja, Mettgewürz, gerne, gerne. Also Salz und Pfeffer gerne, so gesagt, das Mettgewürz habe ich immer ein spezielles, was ich unheimlich liebe.
Ach so, okay.
Aber
ja, gut. Okay, ja, Salami gebe ich immer mit dabei, auf jeden Fall. So, Frage Nummer 2. Was wäre das erste Ding, das du irgendwann erworben oder bekommen hast oder so? Irgendwie ist es zu dir gekommen und das würdest du jetzt sofort rausschmeißen?
Irgendwie ist es zu mir gekommen.
Ja, also es kann ja, manchmal kaufen wir irgend so einen Murks, ne? Wir kaufen so und sagen, Mensch, warum habe ich das überhaupt? Und dann steht das irgendwie 2 Jahre rum und dann sagen wir, jetzt schmeiße ich es weg. So. Und das ist die Farbe. Es kann ja sein, dass es auch so irgendwie zu dir gekommen ist.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich bin ein unheimlicher Umtauscher. Wenn ich Klamotten im Laden kaufen gehe, dann nehme ich, also ne, passt, sitzt gut, gefällt fürs Erste und dann nehme ich die mit und dann wird es nochmal zu Hause in Ruhe angezogen. Ach nee, die passt doch nicht, da zwickt es, da tut es irgendwie doch nicht, passt nicht zu dem, was ich habe. Und ich bin ein unheimlicher Umtauscher, das heißt, wenn ich sage, 80% geht zurück, aber so ungefähr.
Ja, okay.
Von daher, dass irgendwas in meinem Besitz ist, was ich loswerden wollte, ist ja, weil bei mir die hohe Hürde ist des Behaltens.
Ja.
Gibt es eigentlich wenig.
Das heißt, du hast schon so viel weg umgetauscht und zurückgebracht und so, dass du perfekt ausgestattet bist. Ja,
weil
nicht
ich
schlecht.
Das heute beurteilen kann, ja.
Nicht schlecht, genau. Ja, ich könnte die Frage jetzt auch beantworten. Neulich spielten hier Kinder auf der Wiese bei mir vorm Fenster und ich habe so ein riesen fettes Überraschungsei. Es gibt ja die kleinen Überraschungseier und dann die großen. Und das ist irgendwie auch mal, weiß ich, irgendwer hat mir so ein Ei mal geschenkt. So. Und dann habe ich das irgendwie ja auch zusammengebastelt und dann dachte ich irgendwie auch, so einen Scheiß brauchst du ja nicht. Und dann dachte ich, irgendwann, wenn du mal Kinder siehst, dann schenkst du den Kindern das. Ne? Und dann dachte ich, so jetzt kommt der Moment. Wollte das aus dem Fenster schmeißen, da waren die Kinder leider schon wieder weg. Jetzt liegt es wahrscheinlich noch wieder ein Jahr, bis ich mich wieder daran erinnere. Aber okay, gut. So, Frage Nummer 3. Vor welchem Tier hast du am meisten Angst?
Ich bin ja viel in Deutschland unterwegs und auch viel zum Teil in der Natur, oder wo ich derzeit bin, viel in der Natur. Spinnen und alles sehe ich, ist jetzt nicht mein Favorit, muss ich ehrlich gesagt gestehen, aber wenn ich sie entsorgen müsste, nehme ich meinen Mut zusammen und sage, die hat mehr Angst vor mir, als ich vor ihr.
Ja, meistens, ja, genau.
Also maximal würde ich sagen, vor allem dem, was wirklich bedrohlich für mich sein könnte. Und da bin ich ja in Deutschland, glaube ich, gut unterwegs, dass es da, glaube ich, so gut wie gar nichts gibt.
Ja, also wenn dann Spinnen schon.
Ja, Angst nicht, ne? Es sieht nicht nett irgendwie aus. Oder
Es ist
weiß ich nicht,
irgendwie.
irgendwelche Kröten und Frösche ist jetzt auch nicht mein Favorit. Oder irgend Wespen maximal, wenn die um mich herumschwirren, dann denke ich immer, hoffentlich bitte nicht stechen. Und dann
Ja.
soll man ja eigentlich nicht danach schlagen, damit die nicht aggressiv werden. Aber wenn die dann so auf einen zufliegen, dann bin ich manchmal
Ja, man
eher dann
muss
doch
immer
der.
so ganz, ganz bisschen zur Seite schieben, ne? So, ne?
Ja, oder so den Kopf so weg.
Ja, eigentlich, also im Prinzip tun die ja wirklich nichts, ne? Also ich habe, also so nach meiner Erfahrung stechen die will ich immer nur, wenn du richtig hektisch wirst, ne? Ansonsten, aber gut, es ist auch, es gibt ja Leute, die kriegen da so einen anaphylaktischen Schock. Das
Das habe ich nicht.
hab ich Gott sei Dank eben auch nicht, ne? Also ich bin auch schon mal gestochen worden, aber dann ist das, naja, gut, dann ist es mal irgendwie 2 Tage rot, ne? Und dann ist es wieder gut. Ja, so, jetzt gibt es eine warme Dusche. Das ist immer gerade bei dem Wetter. Ich muss dazu sagen, hier für
Ja.
diejenigen, die sich das Interview jetzt hier anschauen oder die das als Podcast sich anhören, wir haben Frühlingsanfang. Und die Erwartungshaltung, meine ist schon länger, wenn jetzt der Frühling kommt, ist es total warm. Es ist draußen arschkalt, es ist windig und es regnet. So. Und deswegen passt die Frage jetzt gut, weil es ist eine warme Dusche. In welchem Moment in den letzten Wochen ist
Ja.
etwas passiert, das hat dir richtig gut getan? Welcher Moment war
Ja.
das?
Ich tanze sehr, sehr gerne in meiner Freizeit und du hast das netterweise am Anfang, ne, als du mich vorgestellt hast, erwähnt.
Ja, das habe ich gelesen. Auf LinkedIn habe ich das gelesen. Genau.
Ja. Ich tanze, also mittlerweile ganz früher habe ich mal mit Standard Latein angefangen, als ich 18 war und dann ist es irgendwann umgewandelt worden in Salsa und Bachata. Jetzt ist es mehr Bachata als Salsa, weil mir das noch ein Stück besser gefällt. Und ich bin derzeit in der Nähe von Kassel, bin dann von hier aus nach Frankfurt gefahren, weil ich da öfters tanze und mittlerweile auch einen guten Anschluss da habe und habe einen Herrn dort getroffen, den ich interessanterweise in Köln mal Silvester beim Tanzen getroffen habe. Und dann sehen wir uns interessanterweise in Köln und in Frankfurt. Und ich habe ihn da mal gefragt, wo er denn herkommt. Und er sagte, aus Heidelberg. Das ist
Ja.
was ganz anderes. Und eigentlich immer lieber netter Kerl. Und ich habe ihn aufgefordert zum Bachata-Tanzen. Und das funktionierte sehr, sehr gut. Also man merkt ja schon, das ist immer ja viel, der Herr führt, ich muss reagieren. Im Bachata reagiere ich immer ein bisschen danach, weil ich muss ja zuerst die Führung verstehen und dann kann ich das Ganze ausführen. Und ich merkte schon währenddessen, das läuft gut. Und ich merkte auch sein Strahlen während des Ganzen. Und dann waren wir irgendwie fertig und er guckte mich so ganz verdutzt an, nahm mich in den Arm und drückte, also man bedankt sich meist immer beim Tanzen danach und umarmt
Ja.
sich kurz und er hielt mich eine ganze Zeit fest und er war so gerührt von diesem Tanz und so begeistert und es ist ein ganz toller Tänzer und er fing schon fast an zu weinen, weil er so froh drum war und das war sehr, sehr überwältigend in dieser Sekunde. Ich habe es, glaube ich, auch, weil es so überwältigend war, in der Sekunde auch nicht so ganz für mich gedanklich hinbekommen und ja, also seltenst gehabt. Das nach dem Tanzen, ne, mal ist es besser, mal ist es schlechter, aber dass einer so gerührt war und er hat das auch
Ja,
so toll
schön.
gemacht und irgendwann treffe ich ihn nochmal und sage ihm nochmal, das war sehr, sehr schön damals
Ja,
und
wie irgendwann triffst du den? Das ist der Mann
das,
fürs Leben, oder
nee,
nicht?
dafür bin ich, glaube ich, die, wie soll ich das sagen? Als Frau geht das schwierig da, glaube ich.
Weiß ich nicht. Also es klang jetzt gerade wie der Anfang einer schönen Liebesgeschichte. Ich muss dazu sagen, ich bin ja etwas älter als du.
Ja.
Bisschen,
Bisschen.
also unbedeutend älter als du.
Ich glaube nicht
Und
so viel.
ich bin mit Sissi-Filmen sozialisiert und das ging zum Schluss
Ja.
immer gut aus und sie haben sich gekriegt und es war eine Liebe für immer. Deswegen ist meine Erwartungshaltung bei solchen Geschichten immer, dass da also ein großes Finale, Hochzeitsglocken und so, dass deswegen.
Nicht. Ich glaube, und ich hoffe, das gendergerecht ein bisschen auszudrücken, dafür habe ich, glaube ich, für ihn das falsche Geschlecht.
Also, okay. Gut, auch spannend.
Ja.
Ja, okay. Also da muss ich eine Frage anschließen, weil meine Freundin zwingt mich gerade dazu, Let's Dance zu gucken. Wobei ich muss sagen, also es ist nicht ganz ein Zwang. Ich gucke das mal ganz gerne, weil ich habe ganz früher auch mal getanzt, aber sehr, also wirklich
Okay.
auf einem sehr niedrigen Niveau und finde Tanzen so ganz schön. Und deswegen gucke ich auch mal hin. Ist das was, was du verfolgst, hier so diese Let's Dance-Staffeln?
Ja. Also weil die früher auch Standardlatein getanzt haben und ich war ehrlich gesagt bei der ECAT, habe ich auch so mal einen Kurs, was heißt so, ja, Wochenendkurs wäre zu viel gesagt, über eine Tanzschule in Köln wurde das mal also angeboten, einen Cha-Cha-Kurs zu machen und die Maria, die jetzt noch da ist, hat das damals mit ihr gemacht. Und ich habe mit der Maria sogar, das gibt es auch Video, habe ich sogar getanzt. Da
Oh,
war ich mit meinem
okay.
damaligen Partner, der auch also anfänglich mal einen Kurs gemacht hat, aber noch nicht so weit war. Und dann sind wir zu diesem Kurs gegangen. Ja, also es ist, weil ich aus diesem Bereich komme, habe ich es immer verfolgt. Natürlich mal mehr, mal weniger. Ich finde es toll, dass das Tanzen so populär dadurch wird. Und
Ja, absolut.
weiß ehrlich gesagt, oder ich hatte auch mal einen Profitänzer als Tanzlehrer, den Stefan Erdmann. Und man weiß, wenn man sich mit den Leuten unterhält oder die angrenzend daran sind, oder den Herrn, den ich jetzt im Bachata tanzen habe, hat auch mal S-Klasse, also die höchste Standard-Lateinklasse getanzt, was das für eine Arbeit ist und was da für ein Training
Ja.
dahinter steckt und wie man schon zu ganz, ganz jungen Jahren damit anfängt und wie oft man trainiert. Und leider im Vergleich zu anderen Sportarten, glaube ich, das Finanzielle oder auch die Anerkennung daraus oder die Popularität daraus nicht so groß ist, wie als wenn ich jetzt Fußball oder Formel 1 fahren würde.
Ja, das ist richtig.
Aber ganz toll, ein schönes Miteinander und da erkenne ich das, was man im Tanzen hat, dieses nette und herzliche Miteinander. Und das
Ja.
wird, glaube ich, ganz, ganz groß geschrieben.
Ja, das ist auch schön. Also muss ich sagen, das finde ich auch das Schöne so an diesem Format. Also ich bin jetzt nicht so sehr interessiert und ich finde es dann auch immer, diese Jury finde ich sowas von drüber.
Das
Beziehungsweise, also
finde ich gerne.
sag mal, zwei Drittel der Jury finde ich rüber. Den Roche, der ist mir, also nicht nur ein Schlag zu viel, der ist immer 200% drüber mit seinen Outfits. Die Mozzi Mabuse ist, der steht dem ja fast in nichts nach, aber das geht noch so und der Einzige, der wirklich so ein bisschen profimäßig agiert, ist ja der Lambi, der dann immer als Sündenbock auserkoren wird, wenn die Leute schlecht tanzen, ne, dass er dann die schlechte Nachricht dann auch überbringt. So, aber gut, witziges Format natürlich und hat natürlich einen hohen Unterhaltungswert. Hast du profimäßig getanzt oder war das immer so ein bisschen hobbymäßig?
Ich habe ehrlich gesagt zu spät angefangen, als wenn es, sag ich mal, für mich noch einen Sinn gehabt hätte. Ich habe mal ein Latein-Turniertraining gemacht, ich habe Standardformation mal getanzt.
Ja.
Aber also ich habe das Turniertraining gemacht, ich habe aber keine Turniere getanzt. Also lange Erklärung, aber ich hatte damals einen Tanzpartner, der hat mit einer Dame Standardturniere getanzt und man darf das nicht mixen. Also
Ja,
wenn ich
okay.
Turniere tanze, dann Standard und Latein mit demselben. Oder nicht. Und wir
Ja,
konnten
klar, das
damals
ist beim
nicht so.
Tanzen ist das ja schwierig. Da musst du auch einen passenden Partner halt haben, ne?
Je länger man tanzt, desto schwieriger ist es, einem auf passenden Tanzniveau und, sag ich mal, vielleicht auch ähnliches Alter zu finden. Und ne, man sollte ja auch ein bisschen harmonieren zusammen und so weiter. Es wird schwierig und es war mir einfach, das war damals, habe ich das gemacht, als ich mit dem zweiten Studium angefangen habe und es wäre zu aufwendig gewesen, das Ganze zu machen. Und ich bin jetzt so ein bisschen der Quereinsteiger im Salsa Bachata gewesen. Und ja, also ich
Ja,
mag es als
gut.
Hobby und ich mag es als
Ja.
Entspannung. Ich mag es als unheimliches, nettes Miteinander, weil man besonders im Bachata ja immer sehr darauf achten muss, was führt der her, was mache ich darauf hin. Es ist, als Psychologin würde ich ja sagen, eine unheimliche Kommunikation miteinander.
Ja, klar.
Und das das Tolle und das Begeisternde, was ich fürs Tanzen habe.
Ja. Also ich habe mal mit einer Turniertänzerin, werde ich nie vergessen, auch getanzt. Also es war einfach auf so einer Party, ne? Und dann haben wir irgendwie so, dann habe ich die so irgendwie gedreht, ne?
Ja.
Und dann fing die plötzlich an und drehte sich wie so ein Kreisel.
Ja.
Und ich kannte das gar nicht. Ich sag, was machst du da, ne? Und dann sagt sie, ja, du hast das geführt, hat sie gesagt. So.
Ja.
Und da ist mir auch noch mal klar geworden, wenn du mit einer Turniertänzerin, also mit einer richtig guten Tänzerin, schöne Grüße an Annette bei der Gelegenheit, wenn du mit einer richtig guten Turniertänzerin tanzt, dass die quasi das ganz anders aufnimmt. Ich entsinne mich, Jetzt letzte, ich bin in Anekdotenlaune heute. Schöne Geschichte von meiner Mutter. Ich habe meine Mutter hat 40 Jahre lang mit meinem Vater getanzt im Tanzkreis in Münster, Tanzschule Wiechtrupp. So. Und mein Vater konnte nicht tanzen. Mein Vater, wenn der tanzte, das sah so aus, als würde ein Waldbrand austreten. Das heißt, sie hat ihn 40 Jahre lang geführt. Und wenn du mit meiner Mutter getanzt hast, was ich selten tat, war das so, du hast das Gefühl, du müsstest einen Kühlschrank bewegen, weil du hast dann versucht zu führen, du musstest richtig drücken und es war so, als wenn der Kühlschrank auf seiner Anti-Rutschmatte wäre. Du konntest sie nicht bewegen, weil sie hat immer versucht, dich zu führen und dann war es im ehren Kampf. Und das größte Geschenk, was ich je mal gemacht habe, da wusste ich, wie das so ist. Man weiß als Kind ja nicht, was man den Eltern schenkt, als sie noch lebte. Da habe ich ihr irgendwann, mein Vater konnte nicht mehr irgendwie. Und dann habe ich ihr einen Tanzkurs geschenkt, sozusagen. Also wir waren sechs Stunden mal da. Und ich weiß, ich kam immer raus. Ich war völlig verspannt oben in der Schulter, weil ich sie so durch die Gegend gedrückt habe. Sie konnte, vor allen Dingen, sie konnte auch besser natürlich tanzen als ich, hatte natürlich die Erfahrung so. Ich kann ja mal, wenn, dann kann ich Grundschritte, aber. Ja, und das waren so meine zwei Erfahrungen sozusagen. Ich habe die äußersten Enden ich kennengelernt. So, jetzt aber wieder zu dir. Okay. Und zwar, ja, berühmte Persönlichkeiten. Hast du jemals eine Person um ein Autogramm gebeten?
Ja. Ich war, oder jetzt sind wir vom Tanzen, jetzt kommen wir zu meiner nächsten Leidenschaft. Ich singe unheimlich gerne, und zwar Musicals. Ich habe auch mal Gesangsunterricht genommen, auch bei einem ehemaligen, ich weiß nicht, ob ich jetzt eben mal nicht sagen darf, also war der sehr lange in Hamburg an einem Musical bei Aladdin gespielt hat, der Richard Salvador Wolf, war mal mein Gesangslehrer. Und ich habe auch an verschiedenen Workshops teilgenommen in Köln, das war immer ganz toll. Und dann wurden verschiedene Musical-Stars eingeladen und dann konnten wir denen ein Stück, was wir vorbereitet haben, vorsingen vor der ganzen Gruppe. Und dann bekam man so ein paar Tipps, was können wir besser machen und ne, wo können wir noch irgendwie weiter versuchen. Und dann wurde das nachher, glaube ich, ganz aufgezeichnet und dann haben wir noch ein gesamtes Stück alle gesungen. Und daher war ich, das war aber so ein bisschen vor dieser Zeit, ich bin sehr gerne in Musicals gegangen. Heute singe ich lieber selber, anstatt hinzugehen, das muss ich mittlerweile sagen, und habe ja auch durch die vielen Gespräche dort und durch meinen ehemaligen Gesangslehrer auch so viel Einblick in diese Branche bekommen. Und ich war immer einer, der dann nach diesen ganzen hinter die Bühne ging, ne, zum Backstage-Bereich und dann die Fotos gemacht hat und die Autogramme bekommen hat. Und genau, wir waren mal, oder da war ich mit meiner Mutter, Tanz der Vampire im Theater des Westens in Berlin waren wir. Und wir hatten ganz, ganz tolle Plätze in der sogenannten 14. Reihe, weil die 13. rausgenommen worden ist.
Ja, okay.
Und dann sind wir nach dem Ganzen hinten zum Backstage und dann war es riesig, also ein sehr bekannter Musical-Darsteller war das, der Marc Seibert, zum, haben wir halt gewartet, bis er rauskam und dann noch Foto gemacht und alles. Und er wies noch, das habe ich noch nie erlebt, meine Mutter an und sagte, jetzt muss die Mutter aber nach Gera gehen, damit wir so im Licht stehen und alles möglich.
Ja.
Also es war schon spannend und ich weiß, danach haben wir uns beim Workshop nochmal gesehen. Also ich war bei ihm beim Workshop in Köln. Und dann habe ich ihm das Foto gezeigt, ganz am Schluss, und er sagt, oh, das ist aber schon dann und dann her, irgendwie, weiß ich nicht, ob er das als Klamotten erkannte, und dann habe ich noch ein Autogramm drauf gekriegt. Und
sehr schön. Ja. Und wo singst du jetzt? Im Rahmen von Workshops oder hast du einen festen Chor oder was sind die Gelegenheiten, wo du singst?
Hätte ich gesagt, gar nicht. Ich singe maximal für mich derzeit zur Entspannung.
Ach so, okay.
Ich müsste das unbedingt, glaube ich, nochmal wieder aufnehmen, aber weil ich ja viel unterwegs bin und viel durch Deutschland reise, ist es ja einmal immer die Frage, ne, wenn ich eine feste Gruppe habe, wo und wie könnte ich das irgendwie vereinbaren? Für den Gesangsunterricht an sich ist es derzeit schwieriger.
Ja.
Von daher, manchmal mache ich das, wenn es sehr stressig ist und es gibt ja auch über YouTube, glaube ich, darf ich in diesem Zusammenhang sagen, gibt es auch sogenannte Karaoke-Lieder und dann kannst du halt die Musik dazu haben und hast den Text eingeblendet oder je nachdem, so haben wir das auch im Gesangsunterricht gemacht. Wir haben das online gemacht, obwohl ich den Richard einmal in Hamburg besucht habe. Und dann lasse ich das Playback abrufen und habe so gesehen, ne, meinen Text ja auch im Kopf, haben ja dran gelernt und habe auch gerne immer, obwohl ich Noten lesen in der Schule gelernt habe, ja, aber kein Instrument spiele. dass ich aber so eine Idee hatte, wo geht's rauf und wo geht's runter. Und das mache ich dann vielfach. Oder es gibt dann auch so schöne Sachen. Irgendwann hoffe ich, dass ich mal das in Live und Real erlebe, wo man dann also online über YouTube mit einem Herrn gemeinsam so eine Art Duett singen kann. Und ich singe dann den Frauenteil und dann kommt dieser, ne, aufgrund der Aufnahme der Herrenteil. Aber das wäre mal von mir, sage ich mal, auch mal so ein Traum, ein richtiges Duett mit Herren und am gleichen Ort und zur gleichen Musik und gerne auch noch live und mit Klavier zu spielen. Das ist unheimlich toll.
Ja, gut, oder es gibt ja ganz viele Workshops in ganz Deutschland. Also ich habe eine Zeit lang mal Gospel gesungen
Ah,
und
okay.
da gibt es in der Gospel, die ist auch ziemlich verbreitet, die Szene, und da gibt es zum Beispiel Helmut Joost, ist da so ein Name, der relativ bekannt ist in der Gospel-Szene. Der macht so Workshops immer wieder in unterschiedlichen Städten, ist hier im Ruhrgebiet auch ziemlich vertreten. Witten hat da, glaube ich, viel gemacht. In Witten gibt es auch den David Thomas zum Beispiel, der ja mal in Starlight Express Musical einer der Sänger oder der Darsteller dort war. Und ich weiß, da komme ich aber jetzt nicht drauf. Es gibt in Dänemark gibt es einen riesen Gospel-Workshop, der irgendwie auch einmal im Jahr oder so, also ganz ein Riesending, wo man
Ja.
sich auch so frei anmelden kann. Und dann kannst du auch in verschiedene. Also ich kenne das nur so vom Hören her, von einer Freundin, die das mal erzählte, wie das da war. Also du kannst dann verschiedene, du kannst dann Stimmtraining machen oder du meldest dich für bestimmte Lieder an und so. Also es gibt so unterschiedliche Gruppen, wo man dann halt reingehen kann und halt auch eine Riesengemeinschaft. Und die sind da irgendwie im Hotel oder in der Jugendherberge untergebracht. So muss wohl auch sehr nett sein. Da gibt es ja sehr viel in der Szene, auch live. Ja, jetzt habe ich eine eher ernste Frage. Du bist ja im Coaching auch unterwegs.
Ja.
Was rätst du anderen Menschen über den Umgang mit dem Tod? Kommt ja immer mal, ne? Angehörige versterben irgendwie so.
Okay.
Und mit denen sprichst du dann?
Wenn ich mit Dritten drüber spreche, wie wenn, also wenn ich einen Klienten hätte, dessen Angehöriger verstorben ist, oder wenn ich jetzt irgendjemanden kenne oder sage, weiß ich nicht, bei mir im Unternehmen gibt es eine Dame, da ist der Mann verstorben. Wie gehe ich damit um? Was ist deine Frage
Ja,
von
so,
beiden?
ne? Genau, ja. Ja, also irgendwie, also es kommt, nur mal so grundsätzlich. Also es gibt ja große Tabuthemen auf
Ja.
diesem Planeten. Und da würde ich mal sagen, zwei, die mir sofort einfallen, ist Sex und das andere ist Tod. Das erste ist sogar überraschend, weil viele sagen, wir sind doch eine total sexualisierte Gesellschaft. Sexualität ist offen verfügbar, also nicht so wie bei unseren Eltern. Und Tod aber auch. Und da stelle ich immer fest, dass sich da viele Menschen sehr schwer mit tun. Also ich sag mal ein Beispiel, da ist irgendwie ein Nachbar gestorben und dann sagen die, ja, soll ich da jetzt hingehen, ne, und sagen, dass mir leid tut und dass es ja irgendwie eine schöne Zeit war und so, ne, dass man zusammen ja in der Nachbarschaft gegrillt hat, oder vielleicht will die ja oder der will ja lieber seine Ruhe haben oder so. Das sind so Fragen, und dann stelle ich so ein Zögern fest, dass die Leute dann sagen, ja, ich weiß auch, ja, besser ich gehe mal nicht hin, will bestimmt ihre Ruhe haben, so, ne, so nach dem Motto. Also das wäre so ein Beispiel, was mir häufiger mal begegnet.
Ich glaube, das Letztere, ich gehe gar nicht mal hin und dann will die vielleicht ihre Ruhe haben, ist die einfachere Lösung von beiden. Ja, Ratner ist ja immer im Coaching schwierig. Was ich als oder aus eigenen Erfahrungen als passender empfinde, ist offen und ehrlich sein und auf denjenigen zugehen. Weil das ist ja, ist vielleicht jetzt etwas weitgehend, aber es ist vielleicht nicht. Wenn ich jetzt die Nachbarin wäre und da überlegt jemand, soll ich zu dir kommen oder nicht, dann ist das nicht meine Aufgabe, das zu regeln, die andere Unsicherheit desjenigen. Also ich würde jemandem raten im Sinne von, soll ich auf jemanden zugehen, wenn da jemand verstorben ist, offen, ehrlich nachfragen, hingehen, sein Beileid ausdrücken, fragen, kann ich was tun, kann
Ja.
ich was machen, kann ich irgendwie, zur Not sagt man auch, ich weiß es gerade nicht. Ne?
Ja, genau.
Ich weiß gerade nicht, wie ich damit, ich wusste jetzt nicht, soll ich sie fragen? Ich wollte es aber gerne versuchen und kann ich Ihnen was tun? Möchten Sie was erzählen? Und ich glaube, dieser offene Umgang und zur Not auch, wenn man nicht weiß, damit umzugehen, die eigene, ja, Unzulänglichkeit ist zu weit gesagt, aber das eigene, ich weiß es gerade nicht und frage lieber nach. Besser darzustellen, als jeder vor sich denkt, warum kommt denn jetzt der Nachbar nicht? Möchte der nicht, sagt er nicht, warum meint er denn nicht? Das ist, glaube ich, das Schwierige.
Ja, okay. Ja, ist Ganz spannend. Ich habe mal auf irgendeiner Folie meiner Seminare ist das drauf. Da sind so 12 Grundrechte von Menschen. Da gibt es eine Familientherapeutin, Virginia Satir heißt die. Und da weiß ich nämlich, eines dieser 12 Rechte ist, du hast das Recht, ich weiß es nicht zu sagen. Ne? Weil wir haben ja in unserer Gesellschaft haben wir immer auch so, die Leute wollen immer eine Antwort haben, ne? Und immer eine Patentlösung und so. Ne? Und dann, da ist eins dieser Grundrechte, nee, du hast immer im Leben auch das. Die Möglichkeit, ich weiß nicht zu sagen. Ne? Und das ist ja vielleicht auch ein schöner Ansatz. Das kann man dann ja auch mal sagen, auf denjenigen zugehen. Ja, schöner, schöner Tipp. So, jetzt kommen wir zu etwas, was ich sehr mag. Und deswegen gibt es ja immer eine Frage zu Lieblingsfilm. Ich bin ein Filmjunkie und deswegen interessiert mich dein Lieblingsfilm und dann natürlich, wenn ja, warum?
Ich würde in zwei Richtungen gehen. Einmal finde ich, ich habe den, glaube ich, ganz, ganz spät gesehen. Einmal finde ich die Musik daraus unheimlich toll, die fabelhafte Welt der Amelie.
Ja, okay.
Und ich finde die Erklärungen immer so schön, weil sie die, ne, sie erzählt das ja manchmal in dieser Form und sie erklärt diese Dinge, die andere mag oder die sie mag oder was man so favorisiert und wie der andere lebt, in so ganz kleinen Detail und Feinheiten. Ne, oder
Ich
ich liebe
kann
das
mich gar
oder
nicht
ich.
mehr so richtig, ich habe das mal gesehen, aber also ganz grob, worum geht es da nochmal im Plot? Also ich habe den mal gesehen, aber es ist ewig her.
Das spielt, glaube ich, in Paris. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und sie hat, glaube ich, noch Kontakt zum Vater, wohnt aber alleine in Paris in einer Wohnung und arbeitet in einem Café.
Also,
Und sie lernt dann durch irgendeinen Zufall einen Herrn kennen, beziehungsweise sie fragt sich immer, da ist ein Herr. Und dann liegt am Bahnhof immer so früher gibt es ja, dass man sagt, ich mache ein Foto von mir und gehen die in diese Fotoboxen für einen Ausweis oder was es auch immer gab. Und immer wieder findet sie diesen mysteriösen Herrn und dieses Foto, aber irgendwie sitzt nie einer in dieser Fotobox und sie versucht das irgendwo so ein bisschen herauszukriegen, plus lernt in diesem Zusammenhang einen Herrn kennen und traut sich dann nicht
Ja.
so anzusprechen, wie sie dann auf ihn zugeht und wie sie
Ja.
sich kennenlernen. Und dann hat sie im Haus Kontakt mit einem Herrn, der sehr gebrechlich ist und aber gerne malt und zu einer Frau, die, glaube ich, ihren Mann verloren hat. Und sie erklärt das immer so in diesem, ja, es ist ein bisschen sehr bildlich dargestellt oder was sie mag oder da gibt es einen Stand, glaube ich, vor ihrer Wohnung, da gibt es einen Herrn, der verkauft mit seinem Vater Gemüse. Der ist aber, wie erklärt man es genau? Der ist
Ja
ein
gut,
bisschen
muss jetzt gar nicht im
geistiger.
Detail. Also ich, aber ich habe so eine
Ja.
Idee auch, was ich gut finde an diesen französischen Filmen. Und das ist so, also wobei es ist so ewig. Ich habe den bestimmt mal irgendwann gesehen, aber so es klackert nur so rudimentär bei mir. Aber was ich total schön finde, ist eben diese. Ich mag eben auch am französischen Film. Die haben ein gutes Gespür für so Atmosphärisches. Also die sind nicht so laut. Ich habe jetzt gerade auf Netflix angefangen. The Equalizer gibt es einen dritten Teil, den habe ich irgendwie auf Netflix entdeckt. Ich weiß gar nicht, vielleicht sogar relativ neu. Und das ist ja Knallbumm, ne? Draufhauen, brutal und so weiter. Gut, ist halt Action, ganz andere Genre. Aber die Franzosen haben ganz viele Filme, wo es so um ganz feines Gespür geht, sehr, sehr leise Geschichten so. Und das klingt für mich jetzt auch so, dass es nicht so eine Bam-Bam-Geschichte ist, sondern
Okay.
eine sehr leise erzählte Geschichte, ne?
Wie La Boum die Fete ist auch ein ganz toller Film, also Teile 1 und 2. Das ist ja auch diese französische Art, die da unheimlich erzählt wird. Und auch jeder hat so in der Familie so seine Eigenheiten, seine Probleme. Und dann gibt es ein gemeinsames und dann gibt es aber auch wieder ein getrenntes. Und diese Atmosphäre in diesem ganzen Film, das ist unheimlich toll.
Ja, das haben die drauf, die Franzosen. Ja. Ja, vom Lieblingsfilm komme ich auf den Lieblingsgeruch. Was ist dein Lieblingsgeruch?
Ja. Ich mag es, obwohl ich ihn lange schon nicht mehr hatte. Weihnachten, wenn der Weihnachtsbaum so gesehen
Ja.
aufgestellt wird und der riecht ja immer noch so ein bisschen nach Tanne, wenn der frisch
Ja.
geschlagen ist oder weiß ich nicht, wenn man gewisse Äste, ich habe dann immer eher so verschiedene Äste, wo ich dann was dranhänge, jetzt in den letzten Jahren, weil Baum war ein bisschen groß. Und dann hat das so einen gewissen Tannenduft immer noch.
Ja,
Also
das
wenn
ist
er so
sehr schön.
langsam anfängt, hört sich auch komisch an, ne? So ein bisschen trocken zu werden, aber dieser Tannenduft rauskommt, das finde
Ja,
ich ganz.
dieses Harz dünstet dann noch aus, ne? Wobei, es gibt ja Unterschiede. Es gibt ja diese Nadeln, die nicht pieksen. Das ist, glaube ich, dann die Nordmann-Tanne. Die riecht nämlich fast überhaupt gar nicht. Finde ich immer doof. Und dann gibt es die Bäume, die nadeln wie die Sau. Und die riechen aber gut, ne? Ich glaube, das sind die Fichten dann, ne? Aber ich bin auch kein, ich hätte fast gesagt, ich bin kein Meteorologe. Nein, wie heißt denn das?
Baumexperte,
Fichtenkundler.
Fachwerkkunde.
Kein Ozeanologe. Deswegen, aber Leute, kauft Bäume, die total pieksen und die nadeln, weil die riechen gut. Okay, aber das kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht Informationen, die Fragen, die ich hier habe im Interview, die sind zum Teil ja auch entliehen von Stephen Colbert. Der macht in Amerika so eine Talkshow, ist dort relativ bekannt und der hat so ein Questionnaire, also auch so ein strukturiertes Interview mit Fragen und ein paar habe ich da geklaut und das ist auch so eine geklaute Frage. Und der hat Meryl Streep interviewt, die würde ich übrigens richtig gerne mal interviewen. Und bei Meryl
Okay.
Streep war es Apfelkuchen, Lieblingsduft, und bei Tom Hanks war es Vanille. Nur mal.
Okay.
Also ich liebe völlig unnütze Informationen. Ich weiß nicht, ob du damit jetzt was anfangen kannst in deinem Leben, aber ja, also Meryl Streep, Apfelkuchen,
Weiß
Tom
ich gut.
Hanks, Vanille. So, nächste Frage. Was macht dich an? Und man kann die Frage ja in verschiedenen Richtungen deuten.
Natürlich. Was mich am meisten an bzw. glücklich macht, ich mache es in die Richtung. Ist,
Ja.
glaube ich, ein schöner, ja manchmal doch wirklich arbeitsreicher Tag und wo ich am Ende des Ganzen merke, ich habe tolle, nette Leute kennengelernt und ich habe vielleicht auch was bewegen können als Coach oder als Mensch.
Ja. Also irgendwas in Bewegung zu bringen, ja. Da hast du ja auch einen tollen Namen, ne? Macherei ist ja so ein bisschen so.
Das haben mir schon viele gesagt. Mach was aus diesem Namen im Zusammenhang zu Coaching,
Ja,
beziehungsweise
klar.
ich bin ja noch bei einer Netzwerkveranstaltung und ich bin immer überrascht. Also ich komme ja ursprünglich aus Düren, wie du es gesagt hast. Und da ist dieser Name ziemlich, also was heißt, es ist verbreiteter, ne? Wir sind nicht die einzige Familie mit diesem Namen. Und sobald ich Düren verlasse, tut sich jeder unheimlich schwer mit diesem Namen und das auszusprechen. Und dann bin ich
Ja.
manchmal sehr überrascht, dass Leute das auf einmal richtig tun. Und ich war gestern auch auf einer Netzwerkveranstaltung und da sagte der, eine Macherei heißt du doch. Und ich so, ja.
Ja.
Da kannst du doch auch was, ne? Immer mit diesem Macherer und ne, die
Ja,
Macherin
klar.
und irgendwas. Ja.
Ja, also
Gibt es als
könntest du
Idee und
wirklich drüber
Impuls
nachdenken?
auch. Ja.
Also, weil das mit dem Namen könnte man, also gut, dann müsstest du dich mit einem Marketing-Fuzzi unterhalten irgendwie, aber wenn du sowieso sagst, ich liebe es, Dinge in Bewegung zu bringen, dann könnte man ja wirklich mit dem Namen nochmal marketingtechnisch ein bisschen rumspielen. Aber du hast ja noch Zeit, du bist ja noch jung. Ich habe in meinem Leben habe ich irgendwie 3, 4 Mal immer umgebrandet. Also jetzt nicht extrem, aber immer so ein bisschen ein anderes Logo mal wieder so, weil ich mag auch die Erneuerung. Und da hast du ja auch, wenn du magst, ein paar Metamorphosen noch vor dir. Ja, jetzt geht's ums Thema Essen und die Frage für den schnellen Hunger zwischendurch. Bist du jemand, der zu McDonald's geht dann?
Also nicht unbedingt immer McDonald's, also auch mal,
War
ja.
das jetzt ein Ja? Ich habe dich gar nicht verstanden.
Ja.
Ja, ach so, okay. Es war ein ganz zartes Ja. Ich habe es kaum gehört. Ist
Liebe
ja nicht
Pommes,
schlimm,
das
also
muss ich
ja.
sagen. Pommes und gerne belgische Pommes, ne? Wenn man aus Düren kommt oder sehr nah an der belgischen oder
Ja,
niederländischen
okay.
Grenze wohnt, mit der schönen Mayo, die es dazu gibt, da kann man nicht
Aber es
mit.
ist McDonald's kann dich auch erwischen, sozusagen, in einem schwachen Moment.
Meistens aber seltsamerweise für Chicken McNuggets. Nicht
Ja,
für Burger.
bin ich auch. Bei mir ist immer, mein Standardmenü ist Chicken McNuggets und Milchshake Erdbeer. Von dem wir alle wissen, dass der nie in seinem Leben irgendeine Erdbeere gesehen hat.
Achso. Nee, Erdbeer, dann mag ich eher Schoko oder Banane oder was es gibt. Vanille sind wir wieder.
Ja, nee, bei mir ist immer Erdbeer. Das ist ein, im Sommer bin ich da sehr anfällig, weil er ist wirklich eiskalt. Aber wir wollen ja keine Werbung machen. Ansonsten, wenn es doch wie Werbung wirkt, bitte ich die Firma McDonald's, mir ein paar tausend Euro zu überweisen. Okay. Welches ist die am meisten genutzte App auf deinem Handy?
Ich fahre ja schon mal Auto, beziehungsweise kam vor kurzem ein Bericht und dann hieß es, wie lange verbringen Jugendliche vor dem Handy und 1 Stunden. Ich bin ehrlich gesagt einer, der ja viel guckt auf sein Handy, sei es jetzt, wenn ich unterwegs bin oder auch so. Ich bin auch jemand, der aufsteht und als erstes das Handy anmacht. Und dann werden die ersten Mails geguckt. Also ich kann meine
Ja.
Mails immer hier über den PC abfragen, natürlich dann auch über eine App auf dem Handy, also die geschäftlichen, dann habe ich ja noch ein privates Konto, dann LinkedIn auch sehr hoch im
Ja.
Kurs und
Also
WhatsApp.
die Mails ist echt so, dass er die meistgenutzte App dann, ne? Also erst die Mails abrufen, tatsächlich,
Ich wollte
oder?
ehrlich gesagt WhatsApp sagen, weil klar kann ich
Ach
WhatsApp
so.
hier über den PC machen, aber das ist das Einzige, was ich ja nur fast hauptsächlich übers Handy mache.
Ja.
Also geschäftlich jetzt weniger. Viele Sachen laufen vom Tanzen über WhatsApp. Also es gibt dann Gruppen, wo man sagt, wann ist die
Ach so,
nächste Tanzschule,
ja.
wo ist das nächste
Sehr cool.
Festival, wer geht wann zu wohin. Und sonst ja die geschäftlichen, also auch wenn ich dann unterwegs bin oder morgens als erstes. Ja.
Ja, okay. Also Kommunikation, Mail, WhatsApp. Ja, wunderbar. Du kannst dir für den Rest des Lebens nur ein einziges Musikstück anhören.
Ja.
Welches wäre das?
Was
Und die
ich.
Frage ist super schwer, finde ich
Das weiß
persönlich.
ich nicht, ob die so. Es gibt ja, beziehungsweise ich kenne es seit meiner Jugend und es ist jetzt nicht, dass ich es immer wieder höre, aber immer mal wieder höre. Und wenn es dann mal irgendwo kommt, finde ich das immer klasse und ich finde den Titel ja auch dazu oder diesen Wechsel da drin unheimlich toll. Music was my first love. Von John
Ja,
Mayer.
schönes Ding. Habe ich neulich mal gehört. Ja, sehr schön.
Ne, zuerst langsam und dann kommen ne, Geiger und Streicher hinzu
Ja,
und
mit.
es ist wieder sehr rhythmisch und dann mit Gesang und allem. Das ist
Ja.
zwar ein langes, langes Lied, wenn es wirklich ausgespielt wird, aber ein Traum.
Ja, es wird leider heutzutage im Radio, es werden solche Lieder immer abgehackt und reingelabert und so, ne? Ja, aber ja, total schön. Sehr schön. Was begeistert deinen Verstand und was begeistert dein Herz?
Es ist die Frage, ob ich es trennen würde.
Ja, es gibt ja Menschen, die für die ist das gleich sozusagen, ne? Das ist ja auch so ein bisschen Verstand, Herz ist ja manchmal auch so ein bisschen rechte Hälfte, linke Gehirnhälfte und so.
Ja.
Ja, also du kannst dir beantworten, wie du magst. Kannst das trennen, kannst es auch ganzheitlich beantworten.
Ich glaube, es ist so ein bisschen rausgekommen. Einmal Coaching und die Arbeit mit meinen Klienten, also Verstand
Ja.
und Herz, auch das Letztere.
Ja.
Tanz. Ich glaube, das ist auch in unserem Interview klar geworden und die
Ja,
Musik
aber
dann.
Tanz ist doch nur Herz, oder nicht? Oder hat Tanz was mit Verstand zu tun?
Es ist
Also abgesehen
natürlich.
davon, dass man die Schritte kennen muss, aber sonst ist Tanz doch irgendwie, du musst es doch eigentlich, musst du aus dem Gefühl heraus tanzen, oder nicht?
Es ist Gefühl, es ist natürlich klar, müsste ich zählen, das tue ich wenig und das ist, glaube ich, so ein Grundgefühl, was ich dafür habe. Natürlich, je nach Tanz muss ich gucken oder mit wem ich tanze, ist es, ja, je mehr Erfahrung man hat, desto mehr ist es auch ein, ja, ich muss mich sehr konzentrieren dabei, dass wir die passenden
Ja.
Schritte, dass ich passend reagiere und dann
Ach
hat der
so,
Herr schon das
okay.
nächste und dann, ne, habe ich den Kopf passend, den Körper passend, ist der Herr schon am Führen, hält er mich passend und so weiter. Also es ist schon, es ist nicht nur dieses, ich lasse mich fallen währenddessen, das ist es, wenn es super Tanz ist oder ne, wie der Herr reagiert hat. Worüber wir ja anfänglich mehr gesprochen haben. Es ist aber auch viel Nachdenken und viel wirklich mitbekommen. Oder wir haben ja von Let's Dance gesprochen. Natürlich ist es im Standard
Ja.
Latein mehr vorgegeben. Das heißt, die Figur habe ich und dann tanze ich die oder ich habe sie am Anfang der Führung gemerkt und jetzt mache ich die als Dame. Aber es ist auch sehr viel wirklich über die Figuren nachdenken und sie ausführen oder. Je nachdem, manchmal habe ich im Bachata, je schneller es dann auch geht, dann muss ich auch wirklich gucken, passt es so ineinander? Ne? Der Herr hat das, ich muss das und dann führt er ja schon das nächste und dann muss ich darauf reagieren und je nach Schnelligkeit, also obwohl Bachata ja eher langsamer ist, dass wenn ich den Kontakt zueinander ne, oder irgendeiner, wenn ich sage, naja, hinfällt, das wäre das Schwierigste von allen, aber es ist schon sehr aufeinander abgeteilt, ja.
Ja, okay, also irgendwie ist beides dabei. Ja, spannend. Ja, ich bin ja Ex-Münsteraner, muss ich dazu sagen, ich lebe ja jetzt schon lange im Ruhrgebiet, aber jetzt kommt meine Münsterfrage. Wie stehst du zum Thema Fahrrad?
Weil ich viel unterwegs, ich habe ein Fahrrad, was aber schon lange, lange steht und glaube ich nicht genutzt ist. Mein Vater fuhr sehr gerne Fahrrad und dann bin ich damals oder früher schon mal gerne mitgefahren. Ich bewege mich, also weil ich unterwegs bin vielfach oder wenn ich schon mal, je nachdem, wo ich bin, ergibt sich, ne, ich kann nicht das Fahrrad mitnehmen und dann irgendwo fahren oder ich bin leider zum Glück oder wie man es nennen mag, Autofahrer. Ich mag es schon mal, sage ich mal, Radtour, ja. Mit meinem ehemaligen Partner bin ich viel, wenn wir unterwegs waren oder in Städte waren, dann war er auch immer, weil er Niederländer ist.
Ach so, ja,
Jetzt
okay.
vielleicht auch wieder eine Münster oder Niederlande. Ich habe ja meine
Ja.
Zeit da gelebt. Da ist ja Fahrrad wieder auch eine andere Geschichte
Ja,
oder sich
klar.
eingesetzt. Dann sind wir schon mal, oder wenn wir in Berlin waren oder ähnlichem, dann sind wir auch viel mit dem Rad dort gefahren.
Ja.
Aber
Aber ist nicht so ein zentrales Ding für dich irgendwie, ne? Ja, im Moment steht es gut, ja. Ja, okay, gut. Bei mir natürlich gerade umgekehrt, logischerweise. Okay. Jetzt habe ich ein Buch, habe ich hier liegen. Nee, ist aber egal, kann ich. Also eines meiner Bücher, die ich immer wieder empfehle, das ist das Buch Fragen können wie Küsse schmecken von Carmen Kindel-Ballfuß. Das ist so ein Coaching-Buch und da gibt die Tipps, wie man gute Fragen stellt und hat auch ganz viele Beispiele. Und ich habe mir 10 Beispiele, habe ich mir rausgeschrieben. Jetzt musst du eine Zahl sagen von 1 bis 10 und die Frage kriegst du dann.
Zwei.
Frage Nummer 2. Wenn du dich selbst verwöhnst, welche 3 Varianten sind deine liebsten?
Wenn ich mich selbst verwöhne,
Ja, genau. Welche 3 Varianten sind deine liebsten?
wir drehen uns ein bisschen immer um die gleichen Themen. Ich würde
Ja.
sagen, verwöhnen, ich gehe tanzen oder ich höre Bachata-Musik und
Ja.
tanze auch manchmal für mich.
Ja. Okay, also Number One, das hätte ich mir ja schon fast gedacht, dass das jetzt kommt. Aber da sind ja 3. Und Fahrradfahren kommt jetzt nicht an 2.
Dann bleibe ich bei der Musik, ein schönes Musikstück oder vielleicht dann auch mal selbst in Aktion treten.
Ja, also hören und singen, ja.
Und 3, zu meiner Schande muss ich sagen, essen. Ich mag unbedingt, ne, dann kommt, ich habe heute auch überlegt, ich war jetzt gestern vielfach auf einer Netzwerkveranstaltung, vorgestern auch, und ich dachte heute, ob ich nachher nochmal in den Supermarkt fahren soll, ein bisschen Schweinemett kaufen, Brötchen, Würstchen, da bin ich unheimlich ja auch Fan von schon lange und schon seit Kindheitstagen.
Ja, aber ist ja völlig okay. Also, du müsstest dich mal mit Monika Sundermann unterhalten. Die hat, die ist ja Körperdolmetscherin und sie hat hin und wieder hat die Kandidaten, denn die sagt, ich weiß jetzt nicht, ob du eine davon wärst, denn die sagt, hör bitte nicht auf zu essen. Also isst ganz viel so. Weil man sagt ja so also landläufig, sagt man immer, ja, achtet auf die Ernährung und wir sind ja alle ein bisschen drüber und so und dann gibt es eine neue Diät und so. Ne? Und dann sagt ihr, es gibt Persönlichkeitstypen, da passt es. Also sozusagen, es gibt Persönlichkeitstypen, habe ich bei ihr auch gelernt, die ziehen ihre mentale Stärke aus dem Essen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man jetzt quasi wie Rainer Kallmund so aufgeht wie so ein Hefekloß, sondern dass man einfach sagt, okay, da habe ich halt irgendwie 5 Kilo zu viel und dann ist es auch okay, weil das brauche ich irgendwie. Und da hat sie Kandidaten. Also da, wenn du sie mal triffst hier im Ruhrgebiet, taucht sie ja hin und wieder auf Netzwerktreffen auch auf oder manchmal auch in meinen Sessions, wenn ich auf Zoom anderweitig unterwegs bin, dann taucht sie auch schon mal auf. Dann kannst du sie mal fragen. Irgendwo sieht sie das, keine Ahnung, am Ohr oder ich habe keine Ahnung. Ne?
Welcher Typ bin ich, frage ich dann, ne?
Ja, es gibt verschiedene Typen. Also es gibt bewegungsnaturell, ernährungsnaturell und so weiter, auch was dazwischen und so. Und ja, also,
Okay.
okay. Ja, sehr schön. Aber auch da teilen wir eine Leidenschaft, weil ich esse auch sehr, sehr gerne. Und manchmal auch zu viel. Das merke ich dann, wenn ich mit dem Fahrrad einen Berg hochfahre, dann merke ich wieder, wenn es zu viel war. Ja, jetzt, ja, letzte Frage im Prinzip noch, aber das hast du eigentlich schon fast beantwortet, aber vielleicht fällt dir noch was Ergänzendes ein. Letzte Frage lautet: Was fasziniert dich an deiner Arbeit? Vielleicht mal insgesamt so. Es geht um Coaching, es geht um Menschen, es geht um viele Gespräche, es geht um Leute, die haben Probleme, die sie mit deiner Hilfe irgendwie gelöst kriegen. Was fasziniert dich da am meisten?
das begleiten zu dürfen, das Vertrauen, was mir meine Klienten oder ich bin auf Messen auch unterwegs oder man hat ja viele Erstgespräche oder über Netzwerk, das Vertrauen, was mir entgegengebracht wird, merke sehr verstärkt, je länger ich Coach auch bin, wie sehr dieses Vertrauen wächst zwischen erster Stunde und es ist, glaube ich, immer so ein natürlich Vertrauensvorsprung, den ich nicht bekomme, aus, sage ich mal, erstem Eindruck natürlich und von meiner Profession raus. Und ich merke ungeheim, wie dieses Vertrauen zwischen dem Klienten und mir wächst innerhalb der Zeit und wie viele Sachen, die man vielleicht sonst dem Ehepartner oder Partner sonst der Familie erzählt, die ich das Glück habe, daran teilnehmen zu können und begleiten zu dürfen.
Ja, schön. Begleitung von Menschen in der Veränderung. Machst du das eigentlich mehr online oder mehr live oder wie ist der Anteil so bei dir?
Es ist sehr, sehr viel online.
Ja.
Das kann gut dadurch sein. Also ich habe während Corona meine Coaching-Ausbildung gemacht.
Ach so,
Wir
ja,
sind
okay,
in
ja.
Präsenz gestartet und dann hatten wir online und dann sind wir wieder in die Präsenz gegangen. Plus wir haben ja auch in Gruppen untereinander gelernt und waren über ganz Deutschland verteilt. Und dadurch hat sich, sage ich mal, auch der Markt ja für ganz Deutschland für mich also ergeben. Und ich merke bei vielen, dass ihnen das auch sehr entgegenkommt. Ich hatte lange eine Klientin, auch während der Ausbildung, kurz danach in Köln und dann war ich noch verstärkt zwar auch da in der Ecke und wir hatten mal gesagt, wir machen das in Präsenz und dann konnte sie aber nicht und dann ist sie ein, zweimal krank geworden über diesen Termin. Also dann war sie genau krank und dann mussten wir es verschieben. Und es war vielfach dann auch, dass man sagt, ich muss jetzt nicht danach noch irgendwo ins Auto steigen, nach der Arbeit irgendwo hinfahren oder in der
Ja.
Pause mache ich das und man macht viel online und man bekommt sehr viel doch mit, weil klar, ne, wie es jetzt auch haben, ich sehe diesen Ausschnitt und ich sehe
Ja,
vielfach
klar.
die Reaktionen des Klienten. Ich bin aber da, also ich mache es online, ich mache es in Präsenz, ich fahre gerne zum Kunden dann auch hin, beziehungsweise wenn das nicht geht, suche ich die jeweiligen Räumlichkeiten, die wir dann nutzen können. Ich mache es da immer, das ist, glaube ich, sehr typabhängig. Andere sagen, ich finde online super und da muss ich irgendwo
Ja.
hinfahren. Andere sagen, ich hätte gerne jemand bei mir.
Ja.
Ist natürlich das, wenn man es online macht, was ich, ne, dann bin ich am Bildschirm da und dann ist es auch eine sehr große Verbundenheit.
Ja,
Bin
genau.
natürlich dann nicht vor Ort, ja.
Ja. Und während du online gesagt hast, habe ich gerade festgestellt, ich bin irgendwie, ich habe so einen komischen Stuhl,
Ach so, bist du
der
so
zwischen,
gesunken?
der, ich bin irgendwie abgesunken. Ich habe mich jetzt gerade mal wieder ein
Oh.
bisschen höher gemacht, aber ist ja zum Teil ja auch Podcast, da sieht man das ja gar nicht. So, Heidun, aber wir sind auch durch. Ich sage ganz
Okay.
lieben Dank und blende nochmal hier ein. Also wer die Heidun mal nochmal anderweitig kennenlernen will, mal auf die Homepage gehen will. Also die Heidun findet man bei LinkedIn auf der einen Seite oder eben im Netz unter www.heidrun-macherei. Im Prinzip, wie man spricht, nur das hinten ist das ein Y, also macherei.de, also heidrun-macherei.de. Wer da nochmal Kontakt aufnehmen will und dann habe ich hier für die, die das schauen und nicht nur hören, die sehen das jetzt auch schon. Also wer selbst mal Interesse an einem Begeisterungsinterview hat, der kann sich gerne bei mir melden und meine Homepage ist ja www.berkemeier.net und auch hier taucht wieder das Y auf bei Meier, also Meier mit Meyer. Der kann sich gerne melden. Heidun, lieben Dank für das Interview und ja, wir sehen uns auf einer der nächsten Netzwerktreffen hier im Ruhrgebiet. Da ist ja immer viel los, soweit man dazu kommt. Das ist immer, ja, wie man so Zeit hat. Wenn ich Zeit habe, dann nehme ich mal teil. Wenn du magst, ich habe gerade eine Einladung gekriegt zum 23. April.
Ja.
Da ist ein Netzwerktreffen beim Griechen
Ach
in Bottrop, wo ich letztes Mal das erste Mal war und es war total lecker. Also sehr, sehr leckeres Fleisch. Ja, das ist so ein Treffen vom Klugnetzwerk hier, wenn du Lust hast.
ich hab's im
Dann
Hinterkopf.
kannst du da, können wir uns da auch sehen. Ansonsten sicherlich irgendwie beim BVMW oder wherever. Herzlichen Dank, gute Zeit und auf bald.
Vielen, vielen Dank, Robert, dass ich dabei sein konnte. Und es hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir das Interview zu machen.
Alles klar. Ciao, ciao.
Danke, ciao.